Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Und man kann über Osteuropa sagen, was man will. Aber Hymnen können die. Diese wunderbaren Töne gehören zur Nationalhymne Belarus. Das Land hat 10 Millionen Einwohner, liegt zwischen Polen und Russland und vermutlich haben Sie es mitbekommen, dass es in den letzten Wochen kaum wiederzuerkennen ist. 26 lange Jahre haben die Belarussen den sogenannten letzten Diktator Europas ertragen, Alexander Lukaschenko, Freund des Oberlippenbarts und der politischen Niedertracht. 26 Jahre bis jetzt.
Belarus in der Nacht nach der Präsidentenwahl. Bei Protesten gegen Wahlmanipulation ist es zu schweren Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen.
Es ist der Kampf eines Diktators gegen das eigene Volk.
Der autokratische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte sich zum Wahlsieger erklären lassen, mit rund 80% der Stimmen.
Die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja hat demnach knapp 10% der Stimmen erhalten.
Die EU nannte die Wahl weder frei noch fair.
Beobachter sprechen von den größten Protesten in Belarus seit Anfang der 90er Jahre.
Mehr als 6.500 Menschen wurden am Rande von Protesten ohne Grund festgenommen. Die Sicherheitsorgane gingen mit aller Härte gegen die Demonstranten vor.
Also, was ist da los in Belarus? Könnte Europa wirklich seinen letzten Diktator verlieren? Und warum scheinen es in einem Land, das so sehr auf Testosteron fixiert zu sein scheint, ausgerechnet die Frauen zu sein, die den Umsturz vorantreiben, die den Karren aus dem Dreck ziehen? Und nicht zuletzt, wie wird Russland reagieren, wenn es feststellt, dass möglicherweise nach der Ukraine jetzt auch Belarus destabilisiert ist? Fragen über Fragen und genau die beiden richtigen Spiegelkollegen, um diese zu beantworten. Christina Hebel und Christian Esch sind beide im Moskauer Spiegelbüro. Christian Esch ist derzeit in Minsk in Belarus und ich würde gerne von ihm Folgendes wissen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es nach Wahlen in Belarus zu Protesten kommt. Und bisher hat Lukaschenko die Proteste immer mit Gewalt im Kern erstickt. Und zwar erfolgreich. Christian, du sagst aber, dass es diesmal eine ganz besondere Wahl war.
Also, dass das besondere Wahlen sind, das hat man ja schon vor der Wahl gemerkt. Einfach an den großen Menschenmengen, die die Kandidatin der Opposition, Svetlana Tichanowskaja, zusammengebracht hat. Das war absolut ungewöhnlich. Ich bin selber 2010 bei den Präsidentschaftswahlen, also bei den vorletzten Präsidentschaftswahlen sozusagen in Belarus gewesen. Und das war eine ganz andere Stimmung. Damals gab es viele Gegenkandidaten und dann wurde gewählt. Und noch am Abend der Wahl kamen 7 Gegenkandidaten von Lukaschenko in Haft. Ich erinnere mich noch, wie ich damals am Tag nach der Wahl einfach durch Minsk gelaufen bin und versucht habe, überhaupt diese Kandidaten der Opposition zu finden. Und wo immer man hinkam, war gerade jemand verhaftet worden. Man wusste nicht, wo die jetzt sind. Es gab damals auch Proteste und sogar große Proteste. Also auf dem Unabhängigkeitsplatz, das ist sozusagen der große Platz mit der Lenin-Statue und dem konstruktivistischen Parlamentsgebäude, gab es damals eine große Demonstration, auf der ich auch war. Und das war, man sah, wie die Demonstrationspolizei sehr brutal eigentlich gegen die vorging. Und dann war aber auch Ruhe.
Damals war ich mit einem Politiker der Opposition unterwegs. Wir waren auf dem Weg in eine kleinere Stadt in der Region und wurden dann mehrmals von der Polizei angehalten. Und das war klar, dass der schon unter Druck gesetzt wird. Und als wir in den Ort ankamen, stand schon eine ganze Delegation auf von Polizisten, KGB. Man sieht die dann immer so in schwarz mit so einer alten Videokamera, so einer Camcorder. Und auf einmal fuhr von der Seite, das ging wirklich sekundenschnell, ein Transporter an und dann haben sie ihn da reingestoßen und dann war der Mann weg. Und der Mann war wochenlang dann in Haft, ja, also weil er eben diese Demonstration besucht hatte und da auch gesprochen hatte. Das war das Klima.
Diesmal ist es anders. Diesmal gab es schon vor der Wahl Anzeichen dafür, dass die Stimmung eine andere ist, dass Lukaschenko sehr viele seiner Anhänger mittlerweile verloren hat. Kein Wunder nach 26 Jahren an der Macht. Er ist 1994 das erste Mal gewählt worden. Das ist also lange bevor Putin, der ja älter ist als Lukaschenko, lange bevor der an die Macht kam, ist Lukaschenko schon in Belarus Präsident gewesen. Und seither ist er ununterbrochen an der Macht.
Also was sich geändert hat die letzten Monate ist, dass die Menschen sehr müde sind von Lukaschenko. Also nach 26 Jahren sehen die Menschen einfach keine Entwicklung. Ja, das ist vor allen Dingen wirtschaftlich begründet. Also das ist der Punkt. Und viele gehen ins Ausland, entweder in den Westen oder jetzt hier nach Russland in den Osten, um zu arbeiten und dafür ordentliche Löhne zu bekommen. Und der zweite große Grund war, dass Lukaschenko das Coronavirus einfach verleugnet hat.
Er hatte die Krankheit als Psychose bezeichnet und Wodka und Eishockey als Gegenmittel vorgeschlagen.
Hier ist kein Virus. Sollen sie hier herumfliegen? Ich sehe sie nicht.
Die Menschen haben ja gesehen, das Coronavirus hat sich ausgebreitet. Und Lukaschenko hat sich hingestellt und hat gesagt, das Virus gibt es gar nicht, ja. Und sie fühlten sich halt alleingelassen. Und das von einem Präsidenten, also Machthaber, der immer sagt, ja, ich kümmere mich um mein Volk, ich bin euer Batka, euer Väterchen.
Es ist jetzt nicht so, dass die Belarussen unbedingt ein Lockdown, Ausgangsverbot und so weiter sich gewünscht hätten. Wenn ich jetzt auf den Straßen in Minsk bin, sehe ich ja auch, dass die Leute ohne Maske rumlaufen. So ist es nicht, aber dass ein Präsident einfach abstreitet, dass es das Problem überhaupt gibt, während in den Nachbarländern das diskutiert wird, das hat die Leute schon sehr ernüchtert. Und das andere ist, dass das Coronavirus dazu geführt, zu einer gewissen Selbstorganisation geführt hat. Die belarussische Gesellschaft ist jetzt nicht besonders, hat nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt besonders ihre Zivilgesellschaft zu entwickeln. Und dann kommt eine Situation, in der man einfach sich selber helfen muss, in der Leute Essen vorbeibringen im Bezirkskrankenhaus oder so, damit die Ärzte da versorgt sind.
Die Menschen haben dann angefangen, sich selbst zu versorgen, haben Masken genäht, haben Geld gesammelt, damit die Ärzte irgendwie arbeiten konnten. Und schon damals habe ich mit mehreren Menschen gesprochen, telefonisch, und die haben mir erzählt, wie wütend die Menschen sind. Weil Lukaschenko auch diejenigen, die erkrankt sind, darüber hat er sich lustig gemacht. Diese alten Männer, ne, so unter dem Motto, sie haben ja selber Schuld, dass sie erkrankt sind, ja. Also, und das hat die Menschen wirklich mobilisiert. Dieser ganze Protest organisiert sich ja von unten, durch Telegram, durch soziale Medien. Die Menschen teilen ihre Empfindungen, das, was sie erleben, auch die hässlichen Bilder von dieser brutalen Gewalt, diese Menschen, die überall Hämatome auf den Körpern haben. Und das ist eine unheimliche Macht. Und die kann Lukaschenko mit seinen Staatsmedien nicht mehr kontrollieren.
Wer ist dieser Alexander Lukaschenko? Einige werden sich vielleicht an eine Episode erinnern, die Lukaschenko im März 2012 mit dem damaligen deutschen Außenminister Guido Westerwelle austrug. Auch damals gab es Proteste und Westerwelle sagte Folgendes.
Es handelt sich bei Herrn Lukaschenko um den letzten Diktator Europas. Er unterdrückt Menschen, die nichts anderes tun, als ihre Bürger- und Menschenrechte wahrzunehmen.
Und Lukaschenko, der Todespatronen auf politische Gegner angesetzt haben soll, antwortete stammtischkonform wie folgt.
Als ich das hörte, dachte ich, es ist besser, ein Diktator zu sein als schwul.
Und da richtig männliche Männer wie Alexander Lukaschenko offenbar von diesem Thema fasziniert sind und davon nicht lassen können, legte er natürlich nach.
Den Frauen vergebe ich ihr Lesbentun, aber Männern nie im Leben ihr Schwulsein. Die Frauen werden lesbisch, wenn wir Männer erbärmlich sind.
Christian, wie muss ich mir den Politiker Alexander Lukaschenko vorstellen?
Ja, also selbe Generation wie Putin, aber eben nicht im Geheimdienst groß geworden, sondern sozusagen mehr so auf der ideologischen Linie. Kommt nicht aus der Großstadt Minsk, sondern vom Land, war Parteisekretär auf einer Kolchose, später auch, also auf der Landwirtschaft gearbeitet, Er ist nicht dumm, er kann mit den Leuten reden oder konnte mit den Leuten reden. Also es ist jemand, der für öffentliche Politik eigentlich geeignet ist, in einem Ausmaß, das für Putin nicht gilt oder jedenfalls nicht galt, als Putin an die Macht kam. Aber so ein bisschen einfach gestrickt vielleicht. Schrullig, präsentiert sich gerne mit, also beim Klauben von Kartoffeln, beim Ernten von Wassermelonen, gern umgeben von jungen Frauen. Sehr patriarchal denkend. Der hat gesagt, eine Frau könne gar nicht Präsident in Belarus werden. Das würden die Belarussen nicht akzeptieren. Das ist auch so ein Satz, den Putin als Vater zweier Töchter nicht sagen würde. Und über die Jahre ist Lukaschenko sicher, wie soll man das sagen, ist so ein bisschen in seiner Rolle erstarrt. Also ich habe mir seine Rede angehört hier am Sonntag auf dem Hauptplatz. Da hat er seine Anhänger versammelt, um sozusagen ein Zeichen zu setzen, dass es auch eine unsichtbare Anhängerschaft von ihm gibt, die jetzt auch mal auf die Straße geht. Und ich habe mir seine Rede angehört, die er vor Arbeitern am nächsten Tag am Montag gehalten hat. Und da ist mir doch beide Male aufgefallen, wie schroff und auch aggressiv er redet. Also im Prinzip sagt er, ich bin so, wie ich bin und so habt ihr mich zu akzeptieren. Er hat wörtlich gesagt vor den Arbeitern, selbst wenn ihr mich umbringt, gibt's keine Neuwahlen.
Wie sieht diese Repression denn aus? Du hast mir erzählt, dass du 2010 in Belarus warst bei den Wahlen und am Tag nach den Wahlen hast du feststellen müssen, dass alle Oppositionspolitiker verhaftet worden waren. Das ist einigermaßen erschreckend.
Das ist erschreckend und es gibt ja auch hier noch sozusagen der KGB, der auch nicht umbenannt wurde in Weißrussland. Also die örtliche Stasi sozusagen hat auch ihr eigenes Gefängnis, wo Leute einsitzen. Politologen haben ja dieses System als sozusagen Sultanismus eingeordnet. Also es ist wirklich das System einer persönlichen Herrschaft. In Russland ist das ja anders. Also Russland ist ein politisches System, in dem Putin zwar extrem viel zu sagen hat, aber durch die schiere Größe von Russland und natürlich auch durch die Vielfalt, das ist eine Föderation, die auf andere Weise zusammengehalten werden muss, gibt es in Russland doch eine in gewisser Weise strukturierte Öffentlichkeit und Politik. Es gibt unterschiedliche Parteien, auch wenn das natürlich alles so ein bisschen die Imitation von Demokratie und die Imitation von Föderalismus ist und so weiter, aber wenn man Russland regieren will, dann braucht man eben doch eine Kreml-Partei, dann braucht man vielleicht auch ein paar Kreml-Jugendorganisationen und verschiedene Institute. Lukaschenko hat keine eigene Partei zum Beispiel. Es gibt auch keine Oppositionellen im Parlament. Also hier kann man sozusagen, es sind 9,5 Millionen Einwohner, da kann man direkt durchregieren. Es hängt eben sehr vieles an, tatsächlich an seiner eigenen Person.
Dann hatte ich ja anfangs gesagt, dass es die Frauen sind, die gerade Belarus retten. Und herausragend ist da Svetlana Tichanowskaja, die Oppositionsführerin. 37 Jahre alt, langes braunes Haar, eher zurückhaltend, selbst bei offiziellen Auftritten. Und so viel kann man sicher sagen. So eine Politikerin wie diese ist wirklich selten.
Svetlana Tichanowskaja, ja, ist eine sehr interessante Frau, weil sie ja eigentlich nie in die Politik wollte. Ihr Mann, der Videoblogger Sergej Tichanowski, wurde festgenommen und sie hat dann entschieden, dass sie sozusagen für ihn in diesen Wahlkampf zieht. Ja, und sie ist eine Frau, also sie sagt immer, ich bin eine ganz normale Belarusin. Ja, also sie hat sich zu Hause um die Kinder gekümmert, um die zwei, um den Haushalt. Das war das, was sie gemacht hat zuletzt.
Karriere. Ich nicht хотела быть политиком.
Ich hatte nie Pläne für eine politische Karriere. Ich wollte nicht Politikerin werden. Der Zufall wollte es, dass ich jetzt plötzlich an vorderster Stelle gegen Willkür und Ungerechtigkeit kämpfe. Ihr habt an mich geglaubt. Ihr habt mir Kraft gegeben. Mich begeistert euer Mut, eure Disziplin, eure Stärke, eure Klugheit. Ihr habt mir eure Stimmen gegeben. Ich schätze das sehr und ich weiß, was ihr erwartet. Wir alle wollen diesen endlosen Kreis verlassen, in dem wir uns seit 26 Jahren drehen. Ich bin bereit, die Verantwortung zu übernehmen und die Anführerin einer nationalen Bewegung zu werden. Ich möchte das Land beruhigen, alle politischen Gefangenen befreien und kurzfristig eine gesetzliche Grundlage vorbereiten, um eine neue Präsidentschaftswahl zu organisieren. Diese Wahl soll frei und fair ablaufen und wird von der Europäischen Union akzeptiert werden.
Ich habe dann recherchiert, was sie in der Vergangenheit gemacht hat, habe auch mit Menschen in ihrem kleinen Ort gesprochen. Es ist schon sehr interessant. Also sie hat ihre Schule mit Auszeichnung abgeschlossen, ja, galt schon immer sehr als verantwortungsbewusst. Also die Menschen haben sehr, sehr bewundernd auch über sie gesprochen, zumal sie ja dann auch in diese Rolle gegangen ist, in diesen Wahlkampf, der ja auch ein hohes Risiko bedeutet, ja. Es gab dann eine Krise bei ihr in dieser Kampagne, weil ihr gedroht wurde, dass die Kinder ihr genommen werden. Es gab dann ein Video von ihr, was sehr beeindruckend war, wo sie gesagt hat, sie hört auf.
Guten Tag, ich bin Svetlana Tichanowskaja. Ich befinde mich in der Stadt Gomel. Ich bin hier, um die Unterschriften, die für meine Kandidatur gesammelt wurden, zu registrieren. Als ich vor dem Amtsgebäude stand, wurde ich angerufen. Während des Anrufs wurden meine Kinder bedroht. Ich wurde aufgefordert, den Kampf aufzugeben. Man hat mich vor die Wahl gestellt, meine Kinder oder der Kampf. Ich denke, meine Entscheidung ist offensichtlich. Ich bitte euch, meine Entscheidung zu verstehen. Ich möchte noch eines sagen. Wenn mein Mann Sergej in Freiheit wäre, hätte er euch zugerufen, kapituliert nicht. Danke.
Sie wurde wirklich massiv unter Druck gesetzt. Das ist das System, ja. Also sie haben erst ihren Mann festgenommen, der sitzt immer noch in Haft, ja. Der soll Massenunruhen angeblich hier organisiert haben, ja. Das ist ja mal das Narrativ. Ihr wurde dann gedroht, wir nehmen dir deine Kinder. Und sie hat dann, ich habe mit mehreren darüber gesprochen, sich sehr lange beraten mit Politologen, mit Bloggern, Unabhängigen, also mit sehr, sehr vielen Menschen und hat dann entschieden, ich mach's. Jetzt oder nie. Was ich sehr schlau fand, sie hat sich dann mit zwei anderen Frauen zusammengetan, nämlich der Ehefrau von Valery Tsepkala, das ist ein ehemaliger Diplomat, der auch antreten wollte. Der musste Belarus verlassen, weil ihm mit einem Verfahren gedroht wurde. Und dann hat sie sich mit Maria Kalesnikova zusammengetan, die im Stab von Viktor Babarika gearbeitet hat, einem Ex-Bankmanager, der auch in Haft sitzt. Also der wurde auch festgenommen und ihm wird vorgeworfen, Geld veruntreut zu haben. Und diese drei Frauen sind durchs Land gezogen und haben die Massen begeistert. Es haben sich in kleinen Städten Zehntausende da versammelt, in Minsk über 60.000 Menschen. Die Frauen haben sich auf die Bühne gestellt und Svetlana Tichanowskaja hat einfach darüber erzählt, wie es ihr geht, dass ihr Mann in Haft sitzt, wie groß dieser Druck ist und dass man endlich freie und faire Wahlen braucht. Das ist das, was sie erzählt hat. Ja, und man sah sie immer sehr berührt auf diesen Bühnen und teilweise mit Tränen in den Augen, weil sie es einfach nicht fassen konnte. Ja, also sie konnte es nicht fassen, dass sie so zu Symbol geworden ist für diese Hoffnung. Ja, diese Hoffnung in diesem Land. Ja, da ist halt eine Frau, die emotional erzählt, wie es ihr geht, wie sie mit diesem System da hadert und wie sie unter Druck gesetzt wird. Ja, sie hat ihre Kinder dann ins Ausland gebracht, weil sie so große Angst hatte um sie. Und auf der anderen Seite sitzt da Lukaschenko, der dann jeden Tag erzählt, wie Belarus angeblich bedroht würde durch Russland und den Westen. Dieser Kontrast, ja, der war halt so groß und hat sie noch mehr in diese Rolle gebracht, dass sie die Hoffnungsträgerin ist, ja, so dieses Positive, ja, also die Frauen haben immer positiv gesprochen, während Lukaschenko immer negativ gesprochen hat.
Christina, du hast gesagt, sie will keine Politikerin sein. Aber wenn ich das richtig verstehe, scheint sie ja nicht mal ein konkretes Wahlprogramm zu haben.
Ja, also sie hat Punkte gehabt, also sehr grundlegende Punkte. Wir wollen freie Wahlen, faire Wahlen. Ja, wir wollen eine Verfassungsänderung. Wir wollen die Amtszeiten des Präsidenten begrenzen. Also wirklich sehr sehr, sehr grundlegende Sachen. Das war der Konsens. Und ich glaube, auch deswegen konnte sie so viele Menschen ja gewinnen für sich, weil das sind einfach die grundlegenden Punkte. Sie hat immer gesagt, wenn ich gewählt werde, dann organisiere ich hier den Übergang. Ja, also dann müssen alle politischen Gefangenen aus den Gefängnissen entlassen werden. Auch mein Mann, auch die Kandidaten, die jetzt festgenommen wurden und in Haft sitzen. Und dann organisieren wir hier faire und ehrliche Wahlen. Und ich trete dann nach einem halben Jahr ab. So, das ist ihr Programm gewesen. Ja? Also sie sieht sich als jemand, der diesen Prozess in Gang bringt und dann abtritt. Sie hat dann gesagt, ich möchte gerne wieder nach Hause zu meinen Kindern an den Herd.
Svetlana Tichanowskaja spürt gerade, worauf sie sich eingelassen hat. Sie hat kurz nach ihrer Wahl mit ihren beiden Kindern das Land verlassen und ist jetzt in Litauen. Gerade hat sie ihre Landsleute zum Generalstreik aufgefordert, um den Druck auf Lukaschenko zu erhöhen. Und vor ein paar Tagen hat sie sich direkt an die EU gewandt.
Honorable leaders of Europe, I call on you not to recognize these fraudulent elections. Mr. Lukashenko has lost all the legitimacy in the eyes of our nation and the world. In order to facilitate the peaceful transition of power in my country, I have initiated the National Coordination Council of Belarus. It will lead the process of the peaceful transition of power via dialogue. It will immediately call for a new, fair and democratic presidential elections with international supervision.
Die EU muss selbstverständlich Stellung beziehen. Die EU hat aber gelernt, vor allem nach dem Maidan, der Krim-Annexion und dem Krieg in Donbass, dass sie vorsichtig sein muss, wenn sie nicht ein Land sozusagen in die Arme von Putins Russland treiben will. Und das hat zu dieser seltsamen Situation geführt, dass die EU zwar 2010 sehr heftig reagiert hat auf die Repressionen, die Lukaschenko damals gegen die Opposition durchgeführt hat, dass sie aber bei den Wahlen 2015, die jetzt auch nicht besonders, wo es gar keine ernsthafte Konkurrenz gab, dass sie da, die hat sie ein Auge zugedrückt und hat versucht, insgesamt sozusagen Beziehungen zu Belarus auszubauen, hat Sanktionen 2016 zurückgenommen, die sie wegen der Repressionen nach der Wahl 2010 verhängt hatte. Das heißt, sie hat Lukaschenko in gewisser Weise da einen Vorschuss gegeben oder ein Auge zugedrückt. Und ob das eine gute oder eine schlechte Politik war, das ist natürlich die Frage. Es hat zum einen natürlich das europäische Bekenntnis zu demokratischen Grundsätzen in Frage gestellt. Es hat auf der anderen Seite geholfen, der belarussischen Gesellschaft geholfen, sich zu entwickeln in einem System, was erstarrt ist, hat die Gesellschaft dann doch in gewisser Weise wenigstens weiterentwickeln können. Und jetzt ist die Frage, wie man damit weiter umgeht. Aber der Punkt ist, die EU, wenn man das jetzt vergleicht mit der Rolle der EU 2013 bei den Protesten in Kiew, die EU hat keinen besonders langen Hebel in Belarus. Es ist ja nicht so, dass die Belarussen der EU, dass es da jetzt um ein Assoziierungsabkommen geht. Belarus hängt im Wesentlichen natürlich viel stärker von Russland ab als von der EU.
Also man muss einfach sehen, wir haben ein Land, das hat über 140 Millionen Einwohner. Das ist Russland. Und man hat den kleinen Partner Belarus mit 10 Millionen ungefähr. Da sieht man ja schon das Verhältnis. Ja? Und diese Staaten sind halt einfach so miteinander verbunden, dass auch klar ist, wer halt die mächtigere Position hat, nämlich das ist Russland. Also Minsk ist hochverschuldet, zum Beispiel das Handelsvolumen, also das ist Wahnsinn, was mit Russland eben gehandelt wird. Also dieser Markt ist für Belarus absolut wichtig. Das heißt, es gibt eine absolute Abhängigkeit. Das muss man wissen. Was aber viel wichtiger ist für Putin und für Moskau ist, dass Belarus geopolitisch ein wichtiger Raum ist. Also quasi der Puffer zur NATO und zur EU. Ja, also die NATO sieht man ja als quasi Feind und Belarus ist deshalb einfach wahnsinnig wichtig als von seiner Lage dazwischen. Deswegen hält man dann auch zusammen militärische Manöver ab, wie vor 3 Jahren das Manöver Sapad Westen. Da war ich auch vor Ort, also da wurde dann halt gezeigt, wie groß man halt agieren kann mit den die Russen und belarussischen Soldaten zusammen, so als Machtdemonstration. Das war immer sehr wichtig. Und was Putin halt braucht, ist halt einfach in Belarus ist eine Stabilität.
Wie muss ich mir denn das Verhältnis zwischen den beiden vorstellen, Lukaschenko und Putin?
Ja, das sind also sicher nicht beste Buddies. Lukaschenko ist ein hochproblematischer Partner für Putin, der einerseits immer wieder Loyalitätsbekundungen zu Russland abgibt. Und andererseits, wenn Russland wirklich was von ihm will, dann wieder sich da rauswindet. Die waren mal kurze Zeit in den 90er Jahren auch in gewisser Weise sowas wie Konkurrenten. Also Lukaschenko hätte sich sicher vorstellen können, vielleicht auch Nachfolger von Boris Jelzin in irgendeiner Form zu werden. Das wurde dann aber Putin. Die beiden Länder sind ja durch einen formell, also durch einen sogenannten Unionsstaat verbunden, also theoretisch jedenfalls auf dem Papier eng miteinander verbunden. Ich glaube, für Putin ist die Lage so, er kann auf keinen Fall Belarus verlieren. Das kann und will sich Russland nicht leisten. Im Grunde war der Maidan in Kiew schon für Russland, trotz Krim-Annexion und so weiter, ja eine Niederlage. Also man hat Kiew an den Westen verloren. Und das jetzt noch in, dass das sich vielleicht in Minsk wiederholen könnte, das wäre für Putin ein Albtraum. Aber Lukaschenko könnte er durchaus verlieren. Also Russland ist nicht unbedingt an Lukaschenko gebunden. Jedenfalls, wenn man auch aus Putins Sicht sind jetzt die unterschiedlichen Optionen, die er hat, alle nicht besonders gut. Ich glaube nicht, dass Putin ernsthaft meint, Belarus sozusagen schlucken zu können, obwohl er das durchaus mal vorgeschlagen hat, dass Belarus ja auch einfach Russland sozusagen beitreten könnte. Ich kann mir vorstellen, dass die eine Option, die Putin vor Augen hat, ist, einen geschwächten Lukaschenko an der Macht zu halten. Einen Lukaschenko, der mit dem Westen es sich wieder mal ganz verdorben hat und der dadurch viel höriger gegenüber Moskau ist, als er es bisher war. Und die andere Option ist sicher auch, dass irgendjemand aus der Opposition oder vielleicht auch jemand aus den Sicherheitsorganen in Belarus an die Macht kommt, Lukaschenko ersetzt und dann hat man ein System, das sich vielleicht von dem vorangehenden System gar nicht so besonders unterscheidet, aber ohne Lukaschenko und insofern auch ohne den ganzen Hass und die Ablehnung, die dem Mann an der Spitze derzeit entgegenschlägt.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast Spiegel, mein Name ist Juan Moreno. Wir haben über Belarus gesprochen in dieser Folge und zwar mit meinen beiden Spiegelkollegen Christina Hebel und Christian Esch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie auch unseren Innenpolitik-Podcast Stimmenfang. Jeden Donnerstag neu. Ihnen alles Gute. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.